Klassiker der Psychoanalyse. Jenseits des Lustprinzips von Sigmund Freud. Teil 3. Zur Entstehungsgeschichte von Jenseits des Lustprinzips. Ulrike May ist Psychoanalytikerin in eigener Praxis in Berlin und hat sich intensiv mit Freuds Schriften auseinandergesetzt. Mit bibliografischer Genauigkeit und detektivischem Gespür geht sie in ihrem Vortrag der Geschichte von Freuds Text Jenseits des Lustprinzips nach. Sie vergleicht vor allem die frühere mit der späteren Fassung des Textes und deckt dadurch vieles zur Erklärung und zum Verständnis der Konzepte und Ideen auf.
Eine Vorbemerkung. Ich halte diesen Vortrag unter den Bedingungen von Corona. Ich habe keine Zuhörer vor mir und spreche ins Leere, ins Blaue und hoffe, dass ich sie trotzdem erreichen kann. Vor knapp 100 Jahren, im November 1920, erschien die erste Auflage von Freuds Jenseits des Lustprinzips, eine seiner meistdiskutierten Arbeiten, hoch umstritten und vielfach interpretiert. Auch heute noch löst der Text starke Affekte aus, was mehr oder weniger allein auf das Konzept des Todestriebs zurückzuführen sein dürfte. Freud spricht in diesem Text zum ersten Mal von diesem Todestrieb und platziert ihn auf die alleroberste Ebene seiner Theorie. Die Affekte pro und contra den Todestrieb gehen quer durch die Schulen. Man findet in den Kreisen der klassischen, manche sagen orthodoxen Psychoanalyse, Autoren, die den Todestrieb ablehnen. Er ist ihnen zu spekulativ, zu biologisch oder bringt eine zu pessimistische Sicht des Menschen und der Möglichkeiten der psychoanalytischen Behandlung zum Vorschein. Es gibt aber auch Autoren, die den Begriff des Todestriebs beibehalten wollen. In anderen psychoanalytischen Gruppierungen variieren die Einstellungen ebenfalls. Soweit ich sehe, wird der Todestrieb am ehesten von der Kleinschule akzeptiert, weil er dort so verstanden wird, als würde er, verkürzt ausgedrückt, die primäre Aggressivität des Menschen erfassen. Darauf komme ich noch zurück. Ich werde mit Bemerkungen zum Text selbst beginnen und etwas zu seiner Entstehung sagen. Was den Text selbst angeht, so scheint mir das Wichtigste, dass es mehrere Fassungen von ihm gibt. Die eine Fassung ist die bekannte, die publizierte, die sie in den gesammelten Werken Freuds, in den Collected Papers, in der Studienausgabe seiner Schriften und in ausnahmslos allen sonstigen Freud-Ausgaben finden. Außer dieser publizierten Fassung gibt es zwei weitere Fassungen. Die Ilse Grubrich-Semitis im Freud-Archiv der Library of Congress in Washington, dem größten Freud-Archiv, das es gibt, entdeckt hat. Grubrich-Semitis hat die Entdeckung 1993 berichtet und die beiden Fassungen kurz beschrieben. Bei der einen handelt es sich mit Sicherheit um eine Erstfassung des Texts, die vor der bisher bekannten Fassung entstanden ist. Bei der zweiten um eine Fassung, die kurz vor der Endfassung entstanden sein muss. Die Differenzen zwischen dieser zweiten Fassung und der Endfassung sind sehr gering. Anders verhält es sich mit der Erstfassung. Sie unterscheidet sich gravierend von der Endfassung, die Ihnen bekannt ist. Wir wussten, wie eben erwähnt, seit 1993, dass es diese Erstfassung gibt, aber sie war nie veröffentlicht worden. Das haben Michael Schröter und ich 20 Jahre später, nämlich 2013, nachgeholt und mir scheint, dass das noch wenig bekannt ist. Deshalb werde ich im Folgenden immer wieder auf diese Erstfassung zu sprechen kommen. Wir haben sie 2013 in Lucifer Amor, der Zeitschrift für die Geschichte der Psychoanalyse, und in Psychoanalysis and History, der englischen Zeitschrift für die Geschichte der Psychoanalyse, veröffentlicht, sodass Sie sie dort nachlesen können. Seit 3 Jahren können Sie diese Erstfassung auch im Internet lesen, weil das Freud-Archiv in Washington 2017 seinen gesamten Bestand ins Netz gestellt hat. Allerdings ist das Manuskript von Freud mit der Hand geschrieben, sodass Sie seine Sütterlin-Handschrift lesen können müssten. Sie finden das Manuskript leicht, wenn Sie bei Google die Library of Congress eingeben und dann die Freud Papers. Sie finden dort natürlich auch alle anderen Manuskripte Freuds sowie mehrere tausend Briefe von und an ihn, darunter viele noch unveröffentlichte. Alles das kann heute jedermann zu Hause auf dem Sofa lesen. Die Erstfassung und die bekannte Endfassung des Texts unterscheiden sich allein schon durch den Umfang. Die Erstfassung hat nur 34 handschriftliche Seiten und 6 Kapitel. Die Endfassung, die publizierte Fassung, hat ca. 70 Seiten und umfasst 7 Kapitel. Wenn man die Zeichen zählt, stellt man fest, dass die publizierte Fassung fast doppelt so lang ist wie die Erstfassung. Sie hat ja auch ein Kapitel mehr, 7 statt 6. Das neue Kapitel ist das vorletzte, also das 6. der Endfassung. Für die Lektüre ist es hilfreich, das zu wissen, weil das gesamte 6. Kapitel, das Ihnen in der Endfassung publiziert zur Verfügung steht, einen fortgeschritteneren Stand der Theoriebildung reflektiert als der restliche Text. Der restliche Text, also Kapitel 1 bis 5 und Kapitel 7, wurden von Freud für die Endfassung nur überarbeitet. Noch einmal, Kapitel 6 gibt den höchsten und spätesten Stand wieder, Kapitel 1 bis 5 und 7 einen niedrigeren, früheren. Das erklärt viele Widersprüche, auf die man als aufmerksamer Leser stößt. Mithilfe der Erstfassung können wir uns ein klareres Bild davon machen, was Freud in diesem Text vorhatte, wovon er ausgegangen ist, was er korrigiert hat, was er hinzugefügt hat und was er letztendlich gestrichen hat. Es ist, wie wenn jemand einen Brief schreibt oder eine Mail und hat eine erste Fassung und dann überarbeitet er sie. Da wird sofort klar, dass die Absichten und Gedanken des Schreibers besser zu erkennen sind, wenn man beide oder alle Fassungen kennt und nicht nur die letzte, die er abgeschickt hat. Nun zur Entstehungsgeschichte des Texts. Die Frage, wann die verschiedenen Fassungen entstanden sind, lässt sich gut beantworten, nämlich mit Hilfe der Briefe, die Freud an seine Schüler und an andere geschrieben hat. Man muss sie nach Bemerkungen über diesen Text durchsuchen und kommt dann zu dem Ergebnis, dass die Erstfassung im Frühjahr 1919 entstanden ist. In einem Brief an Ferenczi vom 17. März 1919 heißt es, Zitat: Ich habe eine Arbeit über die Genese des Masochismus abgeschlossen, die den Titel führt »Ein Kind wird geschlagen«, eine zweite mit der geheimnisvollen Überschrift »Jenseits des Lustprinzips« ist im Entstehen. Der Beginn der Niederschrift der Erstfassung ist also auf die Zeit um Mitte März 1919 zu datieren. Mitte April 1919 war die Niederschrift abgeschlossen, wie Freud wieder Ferenczi mitteilt. Dass er ihn über die Entstehung des Texts am Laufenden hielt, ist kein Zufall, denn mit ihm und nur mit ihm hatte er sich seit 1917 intensiv über die Fragen ausgetauscht, die in Jenseits des Lustprinzips behandelt werden. Auch das wissen wir aus dem Briefwechsel zwischen beiden. Es handelt sich um das sogenannte Lamarck-Projekt, worauf ich hier nicht näher eingehen kann. Nachdem die Erstfassung im April 1919 abgeschlossen war, ließ Freud das Manuskript liegen. Er nahm es im Juli in den Sommerurlaub mit, um weiter daran zu arbeiten, und als er dort Besuch von Max Eitingon, einem anderen Schüler, erhielt, ließ er ihn den Text lesen. Das wird noch wichtig. Im September 1919 besuchte Freud seine Tochter Sophie in Hamburg und überließ den Text der Erstfassung bei einem Zwischenhalt in Berlin, wie er an einer Stelle schreibt, mehreren Freunden zur Lektüre. Gemeint waren mit Sicherheit Max Altingon und Karl Abraham. Beide kannten also im Herbst 1919 die Erstfassung von Jenseits des Lustprinzips, was für die Frage wichtig ist, die manchmal gestellt wird, ob und wann Abraham diese Schrift las. Wir können nun sagen, ja, Abraham kannte den Text seit Herbst 1919, was erstaunlich ist, weil er ihn in seinem Opus Magnum, dem 1923 verfassten und 1924 publizierten Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido nicht berücksichtigte und ihn überhaupt nur ein einziges Mal in seinen Publikationen und noch dazu in einer Fußnote erwähnte. Am 1. Oktober 1919 waren Freuds Ferien zu Ende, die Praxis begann wieder. Ferenczi kam aus Budapest, das ja nicht weit von Wien entfernt ist, mehrmals zu Besuch zu ihm und sie tauschten sich weiter über das Lamarck-Projekt bzw. über den Stand der biologischen Forschung aus. Auch das wissen wir aus ihrem Briefwechsel. Auch, dass Ferenczi im Auftrag von Freud Rezensionen biologischer Publikationen verfasste und publizierte, die ihnen relevant für die Psychoanalyse schienen, insbesondere für die Sexualtheorie. Damals waren in der Biologie unter anderem Versuche in Gang, durch die operative Verpflanzung von Sexualorganen das Geschlecht zu beeinflussen und man war eben dabei, die sogenannten Sexualdrüsen, das heißt die Wirkung der Sexualhormone, zu entdecken. Außerdem gab es reichlich Literatur über die Sterblichkeit und Unsterblichkeit von Protozoen, das sind Einzeller, von Pflanzen und Tieren, sowie über die Frage, wie der Tod von Organismen biologisch erklärt werden kann und wie die Entstehung des Lebens und das Aufkommen der zweigeschlechtlichen Sexualität. Freud und Ferenczi studierten die Schriften von beispielsweise August Weismann, Alexander Lipschütz, Franz Doflein oder Max Hartmann. Wie Sie sich vielleicht erinnern, kommen alle diese Autoren nur im sechsten Kapitel der Endfassung von Jenseits des Lustprinzips vor, nicht aber in der Erstfassung. Das Gleiche gilt für die philosophischen Autoren Schopenhauer und Plato, auf die sich Freud im sechsten Kapitel bezog. Auch sie fehlen in der Erstfassung, weil Freud sie erst im Sommer 1919 nach Abschluss der Erstfassung las. Die Beschäftigung Freuds und Ferenczis mit der experimentellen und theoretischen Biologie fand nicht nur im sechsten Kapitel der Endfassung von Jenseits des Lustprinzips ihren Niederschlag, sondern auch in anderen Texten, die Freud 1920 geschrieben hat. Nämlich zum einen in seinem Aufsatz über die weibliche Homosexualität, der im Januar 1920 entstand. Man hat sich immer über die Absätze auf den letzten Seiten dieses Texts gewundert, auf denen Freud die biologische Forschung zur Homosexualität erörtert. Nun können wir sagen, dass diese Absätze im Kontext der Arbeit am Manuskript von Jenseits des Lustprinzips entstanden sind. Außer den Bemerkungen in diesem Aufsatz stammen auch Passagen der vierten Auflage der drei Abhandlungen, an der Freud im Mai 1920 arbeitete, aus der Beschäftigung mit den biologischen Nachbarwissenschaften, insbesondere der neue Abschnitt mit der Überschrift Chemische Theorie, sowie zwei lange Einschübe in Fußnoten. Wie schon erwähnt, finden Sie also im sechsten Kapitel von Jenseits des Lustprinzips Freuds Rezeption der damaligen biologischen Forschung. Er referiert sie, wobei er einiges wortwörtlich aus den Texten der Kollegen aus der Biologie übernahm. Es klingt alles so, als wäre es von Freud, dem ist aber nicht so, wie ich in einem Aufsatz dargelegt habe. Es ist aber durchaus von Interesse, weil es zeigt, wie zeitgemäß die Fragen waren, mit denen sich Freud damals beschäftigte. Sein Interesse an der Biologie und ihren Nachbarwissenschaften ist im Übrigen etwas, was wir heute nicht mehr gerne hören. Für uns ist Freud primär der Begründer der Psychoanalyse und wir übersehen manchmal, dass er immer wieder nach biologischen, chemischen und physiologischen Grundlagen seiner Theorien suchte, gerade auch der Sexualtheorie. Am Ende des sechsten Kapitels von Jenseits des Lustprinzips verwirft Freud dann bekanntlich alles, was ihm die Biologie zu sagen hatte, und wandte sich der Philosophie zu, und zwar Plato. Darauf komme ich gleich noch zurück. Weiter zur Entstehungsgeschichte des Texts. Ende Januar 1920 starben Freuds Tochter Sophie und kurz darauf Anton von Freund, ein junger Ungar und Förderer der Psychoanalyse, an dem Freud, wie wir aus seinen Briefen wissen, besonders hing. Im März 1920 und in den folgenden Monaten arbeitete er weiter am Manuskript von Jenseits des Lustprinzips abends und an den Wochenenden und begann im Übrigen auch schon mit der Vorbereitung der nächsten großen Schrift der Massenpsychologie. Wichtig zu wissen ist, dass Freud sich bei der Überarbeitung der Erstfassung und bei der Niederschrift des neuen sechsten Kapitels nicht wirklich darum kümmerte, ob die alten Textteile und das neue Kapitel zusammenpassten. So erklären sich meiner Meinung nach einige eklatante Widersprüche im Text. Also, wenn es einmal heißt, alle Triebe drängen zum Tod, ein paar Seiten später dann nur die Selbsterhaltungstriebe drängen zum Tod und wieder ein paar Seiten später die Selbsterhaltungstriebe drängen nicht zum Tod, dann können wir jetzt sagen, dass die Widersprüche darauf zurückzuführen sind, dass es sich um die Stufen eines Denkprozesses handelt, was Freud selbst nicht hinreichend deutlich macht. Am 18. Juli 1920 war die Endfassung fertig, wie Freud Eitingon mitteilte. In seinem Brief fährt er fort, ich zitiere: Sie werden bestätigen können, dass das Manuskript halb fertig war, als Sophie lebte und blühte. Freud spielt hier darauf an, dass Eitingon den Text der Erstfassung im Sommer 1919 am Badersee gelesen hatte. Freud nahm hier vorweg, was bald Fritz Wittels in seiner Freud-Biografie publizieren wird, die 1924 erschien, nämlich, dass Jenseits des Lustprinzips als Reaktion auf den Tod der Tochter geschrieben sei. Freud ahnte, dass solche Zusammenhänge hergestellt würden. Er wies sie zurück, so auch in einem Brief an Wittels. Ich zitiere: Gewiss hätte ich in einer analytischen Studie über einen anderen denselben Zusammenhang zwischen dem Tod meiner Tochter und den Gedankengängen im Jenseits vertreten. Und doch ist er falsch. Das Jenseits wurde 1919 geschrieben, als meine Tochter gesund und blühend war. Sie starb im Jänner 1920. Im September 1919 habe ich das Manuskript des kleinen Buches mehreren Freunden in Berlin zur Lektüre überlassen. Es fehlte daran nur der Teil über die Sterblichkeit oder Unsterblichkeit der Protozoen, gemeint ist das sechste Kapitel. Das Wahrscheinliche ist nicht immer das Wahre. Ende des Zitats. Bemerkenswerte Worte, gerade für uns Psychoanalytiker. Das Wahrscheinliche ist nicht immer das Wahre. Im Dezember 1920 erschien dann schließlich Jenseits des Lustprinzips als Broschüre im hauseigenen Verlag, dem Internationalen Psychoanalytischen Verlag. Nun ein paar Bemerkungen zur Erstfassung und zum Vergleich zwischen der Erst- und der Endfassung. Die Erstfassung von 1919 enthält bereits den großen Wurf, die, wie Freud sie nennt, weit ausholende Spekulation. Er erlaubte sich diese Spekulation, als er der Frage nachging, ob er sich bisher nicht getäuscht habe und den Sexualtrieben irrigerweise eine zu große Bedeutung beigemessen habe und ob es nicht sein könnte, dass alle Triebe im Kern konservativer Natur sind und dass sie, Zitat, Früheres wiederherstellen wollen, ob nicht alles Leben ins Anorganische zurückkehren will und ob nicht, Zitat, das gesamte Triebleben der Herbeiführung des Todes dient und ob die Triebe nicht dazu da seien, den, ich zitiere, Todesweg des Organismus zu sichern. Diese Erwägungen breitet Freud auf mehreren Seiten aus und formuliert den dramatischen Höhepunkt des Textes, den er im Übrigen in der Endfassung beibehielt. Zitat, das Ziel alles Lebens ist der Tod, das Leblose war früher da als das Lebende. Ende des Zitats. Im weiteren Verlauf des Texts der Erstfassung nimmt Freud nach und nach die kühne Spekulation zurück. Denn es kann, wie er sagt, einfach nicht sein, dass sie auf die Sexualtriebe zutreffe und eigentlich treffe sie auch auf die Selbsterhaltungstriebe nicht zu. Das heißt, die Erstfassung ist im Ansatz radikaler als die uns vertraute Endfassung. In der Erstfassung wird erwogen, ob nicht alle Triebe zum Tod drängen, während in der Endfassung das Drängen zum Tod auf eine Gruppe von Trieben, die Todestriebe, beschränkt wird. Der Weg von der Erst- zur Endfassung ist hier ähnlich wie andere Male, in denen Freud zuerst eine radikale, für alle Fälle gültige These aufstellte, die er dann später zwar nicht aufgab, aber doch einschränken und modifizieren musste. In diesem Sinne hat er einmal in einem Brief an Ferenczi den Gang der Wissenschaft definiert. Wissenschaft ist die, ich zitiere, Aufeinanderfolge von kühn spielender Fantasie und rücksichtsloser Realkritik. Ende des Zitats. Man könnte also sagen, dass wir in der Erstfassung von 1919 die kühn spielende Fantasie am Werk sehen, in der Endfassung von 1920 eine durch Realkritik modifizierte. Freud benutzt im Übrigen in der Erstfassung das Wort Todestriebe noch nicht, sondern erst in der Endfassung. Dem Gehalt nach stehen die Triebe zum Tod jedoch im Zentrum der Erstfassung. Erwähnt sei auch, dass das Wort Todestrieb nicht neu war. Sabina Spielrein, Wilhelm Stekel und August Stärke hatten schon vor dem Ersten Weltkrieg 1911 und 1914 von Todestrieben gesprochen. Das Wort also war nicht neu, aber das, was Freud damit verband. Und noch eine Bemerkung zum Wortgebrauch. Freud spricht in der Erst- und in der Endfassung ausnahmslos von Todestrieben, verwendet die Bezeichnung also im Plural. Erst bei der Korrektur der Druckfahnen benutzte er in einer Fußnote das Wort Todestrieb im Singular. Die Bezeichnung Todestrieb ist also ein spätes Ereignis aus der Zeit unmittelbar vor dem Abschluss der Endfassung. Was Freud von Anfang an, das heißt schon in der Erstfassung, mit den Todestrieben verband, war eine klinische Beobachtung, obwohl Beobachtung nicht ganz das richtige Wort ist. Vielleicht sollte man eher sagen ein Eindruck, aber auch das gibt es nicht richtig wieder. Nämlich, dass es psychische Prozesse gibt, die hochgradig unlustvoll sind und die nicht mit der bisherigen Theorie der Sexual- und Selbsterhaltungstriebe und auch nicht mit der Theorie des Narzissmus verstanden werden können. Es handelte sich, wie Freud meinte, um wiederkehrende Träume von Menschen, die unter einer traumatischen Neurose litten und im Traum immer wieder zum auslösenden Ereignis zurückkehrten, sowie um Vorkommnisse in Analysen, in denen hochgradig unlustvolle Szenen aus der Kindheit erinnert werden. Hier waren Prozesse am Werk, so Freud, die nicht vom Lust-Unlust-Prinzip reguliert wurden. Sie waren, wie er vermutete, Zitat, ursprünglicher, als die Absicht des Lustgewinns und der Unlustvermeidung. Deshalb sah er sich genötigt, von seiner Überzeugung Abschied zu nehmen, dass das Lust-Unlust-Prinzip der primäre Regulator aller psychischen Prozesse ist. Das hatte er bisher in seinen Arbeiten behauptet und nun schien es ihm, dass er diese Annahme korrigieren musste. Denn die unlustvollen, fatalen Wiederholungen waren, wie er fand, nicht als Schicksale unbewusster libidinöser Wünsche zu verstehen, nicht als Resultat ihrer Abwehr. In seinen Worten, Zitat, die neue und merkwürdige Tatsache aber ist, dass der Wiederholungszwang auch solche Erlebnisse der Vergangenheit wiederbringt, die keine Lustmöglichkeit enthalten, die auch damals nicht Befriedigungen, selbst nicht von seither verdrängten Triebregungen gewesen sein können. Zitat Ende. Diese Erinnerungen wurden unendlich wiederholt, ließen keine Veränderung zu, keine Korrektur, keine Anpassung und waren in diesem Sinn starr und unlebendig, sodass man, das war seine neue Erklärung, sagen konnte, dass sie einem Wiederholungszwang folgten, dem seinerseits, wie er meinte, Todestriebe zugrunde lagen. Das war die große, weit ausholende Spekulation aus jenseits des Lustprinzips. Der klinische Anlass für die Veränderung der Theorie waren also unlustvolle Wiederholungen, die nicht dem Modus der bekannten benignen Wiederholung folgten, sondern einem fatalen Wiederholungszwang. Natürlich waren es nicht die Phänomene selbst, die zur Revision der Theorie führten, sondern die Art und Weise, wie Freud sie sich erklärte und wie er sie verstand. Seine neue Sichtweise warf natürlich sofort die Frage auf, wie mit solchen psychischen Prozessen therapeutisch umgegangen werden kann. Man konnte ja nun nicht mehr wie gewohnt nach unbewussten Triebwünschen und ihren Schicksalen Ausschau halten, sondern musste, wie Freud andeutete, in solchen Fällen zuerst den Prozess der Wiederholung sozusagen bannen, ihn zur Bindung bringen. Erst dann, so Freud, würde es möglich sein, die Analyse im gewöhnten Modus fortzuführen. Es ging also in Jenseits des Lustprinzips nicht nur um eine theoretische Einführung neuer Erklärungsbegriffe, nicht nur um eine Veränderung des sogenannten Überbaus, sondern um einen neuen Typus psychischer Prozesse und um neue Wege zu ihrer Handhabung in der Analyse. Wie schwer es den neuen Schülern damals fiel, Freuds Eindrücke und Überlegungen nachzuvollziehen, kann man ihren Reaktionen entnehmen. So schrieb beispielsweise Eitingon nach der Lektüre des Jenseits an Freud, ich zitiere, der Wiederholungszwang will mir jetzt noch ebenso wenig recht einleuchten wie am Badersee, wo ich zum ersten Male von ihm hörte. Ich sehe ihn noch immer zu sehr im Bereich des Lustprinzips, nicht außerhalb. Auch Ernest Jones kam mit der neuen Sichtweise nicht zurecht. Er schrieb Freud, dass er die Wiederholung an sich gut verstehen könne, aber nicht, dass sie unabhängig vom Lustprinzip jenseits des Lustprinzips sei. Das könne er nicht nachvollziehen. Heute, 100 Jahre später, können wir ein bisschen mehr über den therapeutischen Umgang mit Traumata sagen und bewundern rückblickend den Mut Freuds, sich einzugestehen, dass die traumatischen Aspekte des Seelenlebens Prozesse sui generis sind und nicht als entstellende Abwehr von Triebwünschen verstanden und behandelt werden können. Noch ein weiteres zum Vergleich der Erst- mit der Endfassung. Es gibt nämlich eine weitere überraschende Differenz in Bezug auf den Eros. Die Erstfassung kommt ganz ohne Eros aus. Eros kommt dort weder dem Wort noch der Sache nach vor. Eros wird erst in der Endfassung eingeführt. Wenn man es zuspitzt, könnte man sagen, das Neue an der Endfassung ist nicht der Todestrieb, sondern Eros. So gesehen ist die Erstfassung nicht nur radikaler, sondern auch dunkler. Sie beschränkt sich auf die Todestriebe, den Wiederholungszwang, auf die noch nicht gebundene Erregung und auf einen psychischen, traumagefährdeten Zustand vor der Wirksamkeit des Lust-Undus-Prinzips. Während die Endfassung ein neues und sozusagen helleres Moment ins Bild bringt, den Eros. Ob das etwas mit dem Tod von Sophie und von Anton von Freud zu tun hat, ob Freud in der Trauer und im psychischen Schmerz einen Platz für den Eros fand, muss ich offen lassen. Von der Chronologie her wäre es nicht auszuschließen. Nun zum Eros. Das Freud sich in diesem Fall nicht auf die Biologie, sondern auf Plato beruft, ist gar nicht so fernliegend, wie man meinen könnte. Denn schon auf den ersten Seiten der ersten Auflage der drei Abhandlungen von 1905 hatte Freud Platos poetische Fabel erwähnt, die Fabel vom Drang nach der Wiedervereinigung der beiden Geschlechter, die zuvor eins gewesen waren. Damals war die Fabel für Freud nur eine poetische Antwort auf die Frage gewesen, wie es zur Anziehung zwischen den Geschlechtern kommt. Die Fabel fand damals keinen Platz in der Theorie, sie war noch lange nicht am Platz, wenn man so will, denn Freud hatte 1905 etwas ganz anderes für sich entdeckt, nämlich die infantile Sexualität, und diese ist in gewisser Hinsicht das Gegenteil vom platonischen Eros von 1920. Lassen Sie mich das kurz ausführen, denn auch hier hilft der Vergleich zwischen der Erst- und der Endfassung weiter. Der Gegensatz zwischen Eros und infantiler Sexualität ist ganz konkret zu sehen, wenn man die Manuskripte vor sich hat. In der Erstfassung heißt es an einer Stelle, ich zitiere: Völlig unverständlich ist uns die Tatsache, dass die Keimzelle für den Erhalt des Lebens durch die Verschmelzung mit einer anderen, ihr Ähnlichen, gekräftigt oder überhaupt erst befähigt wird. Ende des Zitats. Mit anderen Worten, Freud wundert sich hier darüber und meint, es sei unverständlich, dass die Weitergabe des Lebens durch die Verschmelzung mit einer anderen Zelle vor sich geht. Warum ist das unverständlich, wo der Alltagsverstand es doch für das Allerselbstverständlichste hält? Die Antwort ist in der Endfassung zu sehen. Dort hat Freud völlig unverständlich durchgestrichen und ersetzt durch im höchsten Grade bedeutungsvoll. Nun heißt es an dieser Stelle, ich zitiere: Im höchsten Grade bedeutungsvoll ist uns die Tatsache, dass die Keimzelle zum Erhalt des Lebens und so weiter durch die Verschmelzung mit einer anderen befähigt wird. Aus dem ganz unverständlich der Erstfassung wurde in der Endfassung im höchsten Grade bedeutungsvoll. Die Wende, die Freud hier vollzogen hat, ist die von der infantilen Sexualität zur postinfantilen Sexualität des Eros von 1920. Für die infantile Sexualität ist die Verschmelzung in der Tat unverständlich. Die infantilen Sexualregungen sind ja, nach Freuds Auffassung, durch die Suche nach Lust und durch den Autoerotismus gekennzeichnet. Sie sind primär auf ihre eigene Befriedigung, die Befriedigung an und durch sich selbst bedacht. Eine Verschmelzung mit anderen hat hier keinen Platz. In der postinfantilen Sexualität hingegen steht die Verschmelzung, wenn nicht der Subjekte, so auf jeden Fall ihrer Zellen, durchaus auf dem Programm, und dazu passte Platos Eros, der die vereinigende Verschmelzung des vormals Getrennten meint, oder jene Kraft, die, wie Freud sagt, die Teile der lebenden Substanz zueinander zu drängen und zusammenzuhalten sucht. Ende des Zitats. Erst die Korrektur im Manuskript hat mich auf die Veränderung aufmerksam gemacht, die Freud in diesem Fall auf dem Weg von der Erst- zur Endfassung quasi unter der Hand vollzogen hat. Eros tritt 1920 an die Stelle der infantilen Sexualität. Die infantile Sexualität wird zwar nicht zum Verschwinden gebracht, aber doch dem Eros, wie Freud angibt, untergeordnet. So gesehen könnte man wiederum von einer Entradikalisierung der Theorie sprechen und wieder wäre die Entfassung die weniger radikale Fassung. Man kann an dieser Stelle eine Besonderheit von Freuds Theoriebildung erkennen. Denn obwohl die infantile Sexualität so verschieden vom Eros ist, ordnete Freud sie dem Eros zu und behandelt Eros als Oberbegriff für die Sexual- und die Selbsterhaltungstriebe. Das war insofern gerechtfertigt, als sie beide, wie er sagt, dem Erhalt des Lebens dienen, während die Todestriebe für das Streben des Organismus zum Tod, zur Selbstauflösung und zur blinden, selbstschädigenden Wiederholung standen. Die Besonderheit besteht darin, dass Freud in einem gewissen Sinn auf Logik verzichtete. Vom Standpunkt des logischen Denkens aus können die Sexualtriebe nicht dem Eros untergeordnet werden. Die Logik hat, wie man hier sieht, bei Freud nicht automatisch den Vortritt. Wichtiger ist ihm nicht die Unlogik oder die Irrationalität, sondern eine Systematik, die von allen Fällen und Eindrücken lebt. Diese haben Priorität und werden nicht auf der Stelle einer sekundärprozesshaften Logik unterworfen, sodass es Freud mehrfach in seinen Schriften beim Non-Liquet beließ, das heißt offen ließ, wie Eindrücke, Einfälle, Beobachtungen zusammenpassen könnten. Noch einmal, Freuds Theoretisierungen stellen nicht die Unvernunft über die Vernunft oder den Primärprozess über den Sekundärprozess und es gibt bei ihm auch kein Ausruhen auf dem bequemen Lager des Primärprozesses oder des Unvereinbaren, sondern sein Theoretisieren ist einerseits durch ein ständiges Bemühen gekennzeichnet, das, was noch nicht aufgeht, zusammenzuführen, jedoch andererseits auf eine Art und Weise, die nicht einem formalen logischen Denken geschuldet ist, sondern auf neuen Einsichten und Beobachtungen beruht. Solange sie sich nicht einstellten, wartete er und ließ das Unvereinbare unvereinbart. Eine Eigenheit, die in Sekundärdarstellungen seiner Theorie im Allgemeinen unerwähnt bleibt oder geradezu wegrationalisiert wird, sodass der irrige Eindruck entsteht, seine Theorie wäre intern stimmig und abgeschlossen. Ich wende mich nun einer letzten Frage zu, die durch die Einführung des Todestriebs aufgeworfen wurde, nämlich der Frage nach dem Verhältnis zwischen Todestrieb und Aggressionstrieb. Viele Autoren setzen ja den Todestrieb mit dem Aggressionstrieb gleich. Mir scheint, dass Freud eher Wert darauf legte, die beiden Triebgruppen voneinander zu unterscheiden und sie auf verschiedenen Ebenen der Theorie zu platzieren, und zwar den Todestrieb auf einer höheren Ebene als den Aggressionstrieb. Um das Ergebnis meiner Untersuchungen gleich zu nennen, meiner Auffassung nach meinte Freud mit dem Todestrieb das Drängen zum eigenen Tod und nicht zum Tod eines anderen. Meinem Verständnis nach ist Freuds Todestrieb ein Tod zum Trieb und nicht ein Trieb zum Töten. Das ist wiederum nicht allein eine theoretische, sondern ebenso sehr eine praktische Frage, die die Art und Weise betrifft, wie wir in der Analysenstunde arbeiten. Ich kann die lange und verwickelte Geschichte von Freuds Umgang mit dem Begriff der Aggression hier nur kurz berühren. Am wichtigsten scheint mir, dass Freud die Aggression einerseits von Anfang an im Blick hatte, sie aber andererseits nicht an einer zentralen oder hohen Stelle der Theorie sehen wollte. Seine Vision, wie ich es genannt habe, war eine andere. Sie stammt aus den Jahren vor 1900, in denen er die Psychoanalyse erst begründete. Dieser Vision oder Überzeugung zufolge stand das Sexuelle im Zentrum, sowohl im Zentrum der Entstehung der psychischen Störungen als auch im Zentrum der psychischen Entwicklung. Man kann das beispielsweise an der Stelle sehen, an der Freud zum ersten Mal den Mythos von Ödipus erwähnt. Das geschah bekanntlich in einem Kapitel der Traumdeutung, das den Titel trägt »Die Träume vom Tod teurer Personen«. Wir würden, so Freud, gerade von Menschen, die wir lieben, oft träumen, dass sie tot sind. Freud fragt, wie ist das möglich? Wie sind solche Todeswünsche zu erklären? Seine Antwort, die Todeswünsche sind Ausdruck der Rivalität und der enttäuschten Liebe. Wir wünschen all denen den Tod, die sich unseren Wünschen nach sexueller Befriedigung in den Weg stellen, entweder weil sie sie verbieten oder weil sie uns das Liebesobjekt streitig machen. Der Todeswunsch ist dabei immer nur Oberfläche. Ausgelöst wird er durch tiefer liegende, libidinöse, alle- und autoerotische Wünsche. Insofern waren Freuds Traumberichte und Falldarstellungen voller Mordwünsche, Rachsucht und Egoismus, die er aber als Folge der Vereitelung und Enttäuschung libidinöser Wünsche verstand. Um ein weiteres Beispiel zu erwähnen, Dora, die Analysandin der Falldarstellung von 1905, hatte seiner Auffassung nach die Analyse unter anderem deswegen abgebrochen, weil er, Freud, es versäumt hatte, ihre auf die Männer gerichtete und in der Übertragung an ihm agierte Rachsucht rechtzeitig anzusprechen. Ihre Rachsucht, wie er es nannte, war nichts anderes als die Folge unbefriedigter libidinöser Wünsche. Ähnlich stellt Freud es in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie oder in der Analyse der Zwangsneurose des Rattenmanns oder der Phobie des Kleinhans von 1908 dar. Stets war sein Eindruck, dass die am tiefsten unbewussten Regungen die libidinösen sind, die sich auf der manifesten Oberfläche als Angst oder Aggression oder in Symptomen äußern. Für die praktisch-analytische Arbeit bedeutete das, aggressive Regungen sind auf ihre tief unbewussten libidinösen Ursachen hin abzutasten. Über die Frage nach der Stellung der Aggression kam es 1911 bekanntlich zum Zerwürfnis mit Alfred Adler. Er verstand das psychische Geschehen anders als Freud und glaubte, einem primären, das heißt auf nichts anderes mehr zurückzuführenden Aggressionstrieb annehmen zu müssen, was dazu führte, dass er und seine Anhänger die Gruppe um Freud verlassen mussten. Ein Beispiel dafür, dass die Theorie auch immer mehr ist als nur Theorie, nämlich eine affektiv hochbesetzte Angelegenheit, die sehr reale Konsequenzen haben kann. Nach dem Austritt von Adler schrieb Freud an Pfister, ich zitiere, Adlers Theorien gingen zu weit vom rechten Weg ab. Es war Zeit, dagegen Front zu machen. Er vergisst das Wort des Apostels Paulus, dessen genauen Wortlaut Sie besser kennen als ich und hättet ihr der Liebe nicht. Er, Adler, hat sich ein Weltsystem ohne Liebe geschaffen und ich bin dabei, die Rache der beleidigten Göttin Libido an ihm zu vollziehen. Ich habe mir gewiss immer vorgesetzt, tolerant zu sein, um keine Autorität auszuüben, in der Wirklichkeit geht es dann nicht. Ende des Zitats. Noch ein letztes. 2 Jahre nach dem Exodus der Adleranhänger schlug Freud selbst vor, eine sogenannte sadistisch-anal-erotische Stufe einzuführen, 1913. Der Einfall dazu war ihm während der Analyse von Elfriede Hirschfeld gekommen, die an einer schweren Zwangsneurose litt und seit 4 Jahren bei ihm in Behandlung war. Er fand, dass ihre Symptome und ihre Übertragung am besten verstanden werden konnten, wenn man annahm, dass ihr gesamtes psychisches Funktionieren auf eine Entwicklungsstufe regrediert war, die der ödipalen Stufe vorherging. Diese tiefer liegende Stufe sei unter anderem durch die Dominanz der Analerotik gekennzeichnet und auf ihr sollte außerdem der Sadismus vorherrschen. Aber die Vorherrschaft des Sadismus bedeutete nicht, dass die Analerotik selbst einen sadistischen Charakter hatte. Keineswegs. Die beiden Triebgruppen, Analerotik und Sadismus, sollten vielmehr, wie Freud fand, nebeneinander bestehen, was nicht ausschloss, dass sie sich vermischen konnten. Diese Beispiele mögen Ihnen zeigen, welch komplexes strategisches Unternehmen die Theoriebildung ist und wie sehr sich Freud bemühte, die von ihm vermuteten Kräfte und Erotismen so zueinander in Beziehung zu bringen, dass sie dem entsprachen, was er in den Analysen und sicher auch an sich selbst wahrnahm. Wenn ich mit der weiteren Geschichte der klinischen Theorie fortfahren würde, würden wir immer wieder darauf stoßen, dass Freud das Primat der libidinösen Wünsche über alle klinischen und eigenen Erfahrungen hinweg aufrechterhalten wollte. Er musste die Theorie vom Primat des Sexuellen immer wieder korrigieren, am einschneidendsten vielleicht aufgrund jener Eindrücke, die ihn 1909 zur Einführung des Narzissmus veranlasst halten, den er 1914 publizierte. Ich kenne in der Geschichte der Psychoanalyse keinen anderen Autor, der seine Theorie mehrmals fundamental veränderte und jedes Mal einräumte, bisher etwas übersehen, nicht verstanden oder nicht genug berücksichtigt zu haben. Darin besteht, wie ich meine, eine der am höchsten zu schätzenden Eigenschaften von Freud als Theoretiker. Wie verhält es sich nun mit der Aggression in Jenseits des Lustprinzips? Das ist rasch gesagt. Als erstes kann man feststellen, dass die Worte Aggression und Sadismus in der Erstfassung von 1919 überhaupt nicht vorkommen, auch der Sache nach nicht. Erst bei der Überarbeitung des Manuskripts für die Endfassung fühlte sich Freud dazu veranlasst, darüber nachzudenken und warf die Frage auf, wie man sie in der Theorie unterbringen könnte. Zitat: Wie soll man den Sadismus, der auf die Schädigung des Objekts zielt, vom lebenserhaltenden Eros ableiten können? Seine Antwort: Nein, das geht nicht. Mit dem Eros ist der Sadismus nicht vereinbar. Aber wie ist es mit dem Todestrieb? Könnte es nicht sein? Und nun kommt eine weitere theoretische Konstruktion ins Spiel. Könnte es nicht sein, dass die narzisstische Libido den Todestrieb vom Ich ablenkt und auf Objekte hinlenkt? Also, der Narzissmus, die Selbstliebe, schützt das Ich vor seiner Selbstvernichtung, schickt den Todestrieb zu Objekten außerhalb des Ichs und ist dann der Sadismus. Das alles ist natürlich intrapsychisch gemeint. Außerhalb des Ichs meint nur, dass es sich um Objekte handelt, die vom Ich verschieden sind. Wenn der Narzissmus also den Todestrieb nach außen lenkt, soll sich der Todestrieb in Sadismus verwandeln. Eine gewagte Konstruktion ohne rechte klinische Basis. Freud selbst war nicht mit ihr zufrieden und bezeichnete sie als mystisch. Sie sei, Zitat, von jeder Anschaulichkeit weit entfernt und eine Verlegenheitslösung. Aber er blieb dabei, zeitlebens fiel ihm keine andere Antwort nach der Herkunft des Sadismus ein. Verkürzt ausgedrückt, die Aggression, die sich gegen Objekte außerhalb des Ichs wendet, ist vom Todestrieb nur abgeleitet. Sie ist und bleibt bei Freud eine sekundäre Erscheinung. Auch wenn Freud später vom Destruktionstrieb spricht, bleibt er dabei, der Todestrieb ist primär selbstdestruktiv, er ist gegen die Erhaltung des eigenen Organismus gerichtet, während sich Aggression und Sadismus destruktiv gegenüber Objekten verhalten und nur sekundär entstehen. Insofern ist der Todestrieb nicht mit Aggression oder Sadismus gleichzusetzen. Wir können zum Schluss sagen, ja, Jenseits des Lustprinzips ist auf weiten Strecken eine Abhandlung, die das Biologische in den Blick nimmt, die Erhaltung des Lebens und die Unvermeidlichkeit des Todes des Organismus. Und ja, Jenseits des Lustprinzips ist eine Abhandlung mit vielen spekulativen Elementen. Allerdings ist sich Freud ihrer bewusst und fand in den nächsten Jahren auch den, wie Freud es nannte, Rückweg von der Biologie in die Psychologie und die Psychoanalyse, nämlich in das Ich und das Es. Im Vorwort dieser 1922 verfassten und 1923 veröffentlichten Schrift teilt er mit, dass er nun Gedankengänge fortsetze, die aus Jenseits des Lustprinzips stammten. Er würde nun aber keine neuen Anleihen bei der Biologie mehr machen und komme der Psychoanalyse wieder näher. Das geschah, wie ich meine, mit einem Geniestreich, einem genialen Einfall, nämlich der Einführung des Über-Ichs, jener psychischen Instanz, die ähnlich selbstzerstörerisch gegen uns arbeitet oder gegen uns arbeiten kann, wie der Todestrieb. Doch das ist dann ein anderes Kapitel aus der langen und spannenden Geschichte der psychoanalytischen Theorie.